Hallo und herzlich willkommen zu Good News, dem Podcast. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute sprechen wir über die unglaublich, wie ich finde, berührende Solidarität mit der Ukraine. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Paolo Rondelli ist das erste Staatsoberhaupt der Welt, das offen schwul lebt. Der Politiker und LGBTQ-Aktivist wurde zu einem der beiden neuen Capitani Regenti im konservativen Stadtstaat San Marino gewählt. Israel will den Autoverkehr reduzieren und den ÖPNV stärken. Dafür macht die Regierung nun Bus- und Bahnfahren günstiger, insbesondere für Seniorinnen und Kinder. Menschen ab 75 dürfen die Öffis ab Sommer kostenlos nutzen. Kinder und über 60-Jährige zahlen künftig nur noch die Hälfte. Als weltweit erstes Land räumt Ecuador Wildtieren Rechte ein. Laut dem höchsten Gericht des Landes dürfen sie nicht mehr gejagt, gefangen, gefischt oder als Haustiere gehalten werden. Damit will das Land die Tiere besser schützen. Das Genom bezeichnet die Gesamtheit der vererbbaren Informationen einer Zelle. Einem internationalen Forschungskonsortium ist es nun nach jahrelanger Forschung gelungen, das menschliche Erbgut vollständig zu entschlüsseln. Bestimmte Krankheiten können dadurch künftig besser untersucht werden. Amazon steht in den USA wegen des hohen Arbeitsdrucks und der permanenten Kontrolle der Beschäftigten in der Kritik. Gewerkschaftsvertretungen wurden vom Unternehmen bislang blockiert. Doch nun ist es einem Logistikzentrum in New York gelungen, die erste Gewerkschaft zu gründen. Um mehr Strom aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, baut Siemens Windräder mit extra großen Rotoren. Diese könnten künftig bis zu 15 Megawatt Strom erzeugen und täglich 18.000 Haushalte mit Energie versorgen und sollen dank innovativem Material recycelbar sein. Schluss mit Fast Fashion. Secondhand-Mode wird in Deutschland immer beliebter. Laut Umfragen haben 67% der Menschen in Deutschland 2021 mindestens einmal Klamotten aus zweiter Hand gekauft. Das sind deutlich mehr als noch im Jahr zuvor. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und normalerweise sage ich an dieser Stelle immer und ich freue mich, dass wir über das folgende Thema sprechen. Heute weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist. Heute sprechen wir nämlich über die Ukraine bzw. über die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, wie andere Menschen und Initiativen und Projekte sich engagieren, eben für geflüchtete Menschen. Natürlich ist unserer Meinung nach nichts gut am Krieg gegen die Ukraine. Dennoch wollen wir heute den Fokus eben auf diese Menschen und Projekte und Initiativen lenken, die mit viel Engagement und Ressourcen ihr Bestes geben. Ich freue mich, dass Astrid heute wieder mit dabei ist. Hallo Astrid.
Hallo Bianca. Ja, ich finde es auch super, dass wir diese Folge machen, gerade weil ja dieser Krieg einfach super, also es ist total schrecklich und das nimmt uns alle extrem mit. Aber umso wichtiger, glaube ich, ist es, dass man auch trotzdem noch auf die Dinge blickt, die eben da sind, was Solidarität angeht, was Unterstützung für die Ukraine angeht, für Menschen, die geflohen sind oder vor Ort sind. Ja, und das haben wir versucht, uns die Nachrichten und die Initiativen rausgesucht, die da irgendwie gerade was bewegen. Und ich habe auch nochmal im Vorfeld zu unserer Folge darüber nachgedacht, dass es ja auch echt total wichtig ist, dass man selbst, also alle von uns, irgendwie das Gefühl haben, dass wir was tun können, also dass wir aktiv solidarisch sind quasi, Selbstwirksamkeit erfahren. Und ja, so ein Mitgefühl auch nachhaltig etablieren. Da hatte ich auch ein total schönes Interview, das wollte ich eh noch verlinken, auch in der Taz gelesen mit einer Neurowissenschaftlerin, die eben erklärt, wie man so nachhaltig dieses Mitgefühl nutzen kann, um eben ja auch solidarisch zu sein, soziale Motivation zu haben, irgendwie was zu tun und so. Und unsere Folge soll da so ein bisschen mit reingehen, würde ich sagen, in diese Solidarität.
Die ja wirklich enorm ist, ne? Also allein jetzt bei der Recherche haben wir so viele Sachen gefunden, so viele Projekte und Initiativen und Menschen, die sich einsetzen und die sich extrem solidarisch zeigen. Das heißt, unsere Folge hier heute und unsere Liste sozusagen ist natürlich unvollständig. Wir haben uns einfach ein paar Sachen rausgesucht aus verschiedenen Lebensbereichen. Vielleicht fange ich als erstes an mit dem Offensichtlichsten, nämlich mit
der finanziellen Unterstützung, mit der Solidarität, die sich zeigt durch Spendenbereitschaft. Tatsächlich ist die Spendenbereitschaft in Deutschland so hoch wie nie in den letzten 21 Jahren. Zumindest wenn es um eine der größten NGOs geht, nämlich um das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Dazu gehören, jetzt muss ich es richtig sagen, Caritas International, das Deutsche Rote Kreuz und die Diakonie Katastrophenhilfe sowie UNICEF Deutschland. Die zusammen bilden das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe und die haben in den letzten 21 Jahren nie so viel Geld bekommen, Spendengelder bekommen, wie jetzt während des Ukraine-Kriegs. Das sagt zumindest der Geschäftsführer Dominik Mann. Und zwar ist es so, dass die inzwischen, ich glaube, das war der Stand Ende März, das wird jetzt schon wieder höher wahrscheinlich sein, 91,3 Millionen Euro an Spendengelder eingenommen, ganz spezifisch für die Ukraine, für die Menschen in der Ukraine. Das hängt auch damit zusammen, dass die eine Sendung gemacht haben im ZDF, eine ZDF-Spendensendung bei Markus Lanz, ein Abend für die Ukraine, und allein dort 4,4 Millionen Euro gesammelt haben, sammeln konnten. Also die Spendenbereitschaft ist extrem hoch und das ist jetzt nur eine der Hilfsorganisationen.
Ja, ist total krass. Ich meine, wir haben dann ein bisschen geguckt, es gibt ja super viele. Es gab Benefizkonzerte oder auch zum Beispiel in Berlin gab es Mitte März den Sound of Peace, ist ein Konzert mit einer Demo quasi verbunden. Und da waren 15.000 Menschen, die da eben gegen den Krieg demonstriert haben in der Ukraine. Und war dann KünstlerInnen wie Clueso, wie sagt man? Wieso? KünstlerInnen wie Mia oder Peter Maffay waren da und haben tatsächlich über 12 Millionen Euro gesammelt. Oder ja, auch in England, in Birmingham Ende März 13 Millionen Euro mit auch relativ bekannten, natürlich Popstars, Ed Sheeran, Snow Patrol, die da ja eben für das Disasters Emergency Committee für Geflüchtete gesammelt haben. Und das sind jetzt auch nur zwei Beispiele. Es gibt da super viel an Spenden und ja, das ist natürlich irgendwie echt toll, dass da so viel Spendenbereitschaft ist gerade.
Ja, unglaublich. Ich habe eine Nachricht noch gelesen, die mich dann ein bisschen erstaunt hat, weil ich da einfach noch nicht so durchblicke mit der Kryptowährung. Aber das UN-Flüchtlingshilfswerk hat erstmals Spenden in Form von Kryptowährungen akzeptiert. Und eine Spende erhalten eben durch Kryptowährung in Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar. Von der Binance Charity, einer karikativen Initiative der marktführenden Kryptobörse Binance. Das wollte ich hier einfach auch nochmal erwähnen, dass es eben ja neue Möglichkeiten gibt, einfach auch zu spenden, jetzt durch die Kryptowährung. Thilo Reichenbach, Leiter des Online-Marketings von Aktion Deutschland, sagt auch, dass die Spendenbereitschaft einfach auch viel höher sei, weil es eben inzwischen sehr einfach sei, online Geld zu überweisen. Fast jede zweite Transaktion wird online getätigt und damit ist es auch für jüngere Menschen, die können und wollen, einfacher und zugänglicher zu spenden. Fand ich auch noch wichtig, das noch zu erwähnen, dass es auch was mit den Strukturen zu tun hat. Ja, und eine andere Art, wie Menschen ja finanziell versuchen, Menschen in der Ukraine zu unterstützen, ganz konkret, läuft über Airbnb. Und zwar haben Tausende von Menschen auf Airbnb ukrainische Unterkünfte gebucht, die sie natürlich nicht nutzen, aber die haben das gemacht, damit die ukrainischen GastgeberInnen Einnahmen haben durch ihre Airbnb-Sachen. Das fand ich auch eine schöne Aktion tatsächlich, dass man über so eine Plattform helfen kann.
Ja, total. Ja, ich glaube, diese ganzen Aktionen, die es gibt, sind auch so im Kunst-Kulturbereich, habe ich ein bisschen reingeguckt, was da so gibt. Da gibt es auch total viel an, ja, sei es, dass man Unterstützung hat für geflüchtete Menschen, die dann eben in Kultureinrichtungen in der Ukraine irgendwie unterstützt werden oder eben auch hierzulande, dass sie dann eben unterkommen in Orchestern und so weiter, aber auch Spenden gesammelt und so. Da gibt es zum Beispiel beim Deutschen Kulturrat gebündelt Informationen, Hilfsangebote für verschiedene Kulturbereiche quasi, welche Organisationen, welche Theaterverbände etc. sammeln Spenden, wird da gelistet oder vermitteln eben KünstlerInnen, die dann aufgenommen werden können oder also einfach eine berufliche Perspektive auch in Deutschland bekommen. Oder dass ja so auch UkrainerInnen hierzulande kostenlosen Eintritt bekommen zu verschiedenen Veranstaltungen, Museen und so weiter. Und es wird aber auch dafür mobilisiert, dass man oder gibt Unterstützungsmöglichkeiten für Kunst- und Kulturschaffende aus Russland, die eben da in der Opposition sind oder sich eben da gegen das Regime engagieren. Das ist auf kulturrat.de/Ukraine, aber wir verlinken sowieso alle unsere Notizen, alle unsere Links nochmal in den Shownotes. Wir haben im nächsten Enorm-Magazin auch einen sehr bewegenden Artikel von meiner Kollegin Morgane Janquet zum Grand Kiew Ballet und der ist jetzt auch schon online zu lesen. Da geht es darum, dass das Ballett tatsächlich gerade auf Frankreich-Tournee war Ende Februar und dann, als Russland die Ukraine angegriffen hat, eben ein Teil der TänzerInnen dort geblieben ist nach dem Kriegsausbruch und jetzt mit Hilfe von französischen MusikveranstalterInnen eine kleine Tournee auf die Beine gestellt hat und das natürlich wichtig ist finanziell für die einzelnen TänzerInnen, aber auch als Akt des Widerstands gesehen wird von ihnen. Bald gehen sie nach Norwegen, werden da auch unterstützt von VeranstalterInnen und sammeln eben auch Spenden, unter anderem für eine Ballettschule in Kiew, aber auch für Geflüchtete oder für ihre Angehörigen vor Ort. Und ja, den Artikel, der hat mich auch sehr berührt, wie da auch in diesem Kunst, also in der Kunst quasi, der Widerstand liegen kann. Wir haben im nächsten Heft tatsächlich noch einen Artikel zum Thema. Da gibt es nämlich eine Plattform, die nennt sich Saving Ukrainian Cultural Heritage Online. Und da haben mehr als 1300 ProgrammiererInnen und Forschende weltweit sich da zusammengetan und helfen, dass bedeutsame Inhalte archiviert werden können. Also eine Datenbank, da geht es um Websites, Fotografien, Texte, Videos etc. über die ukrainische Kultur und Geschichte und also auch ganz tolle Fotos und das könnt ihr dann im nächsten Enorm-Magazin lesen. Heute Morgen habe ich tatsächlich von meiner Kollegin Miriam Petzold eine Performance gezeigt bekommen, die auch gerade jetzt, ich glaube, ja, heute Morgen oder gestern veröffentlicht wurde in Litauen. Das ist echt total berührt, mich hat mich auch total berührt. Das nennt sich Swimming Through und da ist die litauische Olympionikin Ruta Meilutytė, die durch den so einen kleinen Teich schwimmt, der blutig rot gefärbt ist mit so einer Ökofarbe vor der russischen Botschaft in Litauen. Da schwimmt sie eben durch mit so einer Musik unterlegt und ja, das soll natürlich auch auf die Kriegsverbrechen durch Russland an den UkrainerInnen darauf aufmerksam machen und uns alle oder die Regierungen vor allen Dingen zur Verantwortung rufen. Ja, es ist auch, also es passiert total viel auch in diesem Kunstbereich, Kulturbereich, was Solidarität bekundet oder auf jeden Fall Aufmerksamkeit für das Thema schafft und auch hoffentlich nachhaltig und langfristig unsere Aufmerksamkeit darauf lenkt und dass wir das nicht vergessen, weil das ja einfach leider jetzt gerade nicht so schnell vorbei sein wird vielleicht.
Ja, du hast vorhin etwas gesagt, ganz am Anfang, dass wir auch vielleicht mit dieser Folge zeigen möchten, dass man eben durchaus auch als einzelne Person etwas machen kann und sich aktiv solidarisch zeigen kann. Was mich besonders berührt, sind all die verschiedenen Schulen und Sportvereine und auch einzelne Kinder. Jetzt vor allem in Deutschland habe ich viel darüber gelesen, heißt nicht, dass das anderswo nicht passiert, aber ich habe jetzt vor allem Nachrichten aus Deutschland mitgebracht, die durch ihre schnelle Initiative extrem viel Geld gesammelt haben. Und es gab vor ein paar Wochen so einen Tweet, der so viral gegangen ist, weil eine Mutter irgendwie geschrieben hat, ja, ihr macht euch lustig darüber, dass wir ein paar Kuchen verkaufen, aber unsere Schule hat allein an einem Nachmittag über 1.000 Euro irgendwie eingenommen. Und solche Nachrichten gibt es tatsächlich wie Sand am Meer. Wir könnten eine ganze Folge füllen von Schulen und Vereinen, Sportvereinen, auch mit Jugendlichen, die sich engagiert haben. Ein paar möchte ich erwähnen. Und zwar zum Beispiel die bischöflichen Schulen aus Essen. Die haben einen Solidaritätslauf veranstaltet und Sponsorengelder gesammelt. Also die Kinder und Jugendlichen sind gelaufen und ja, meistens dann Erwachsene und Vereine haben die Kinder gesponsert. Und so kamen einfach sage und schreibe fast 45.000 Euro zusammen. Und das weißt du so an einem Nachmittag. Und solche Nachrichten berühren mich wirklich extrem. Oder das Beispiel einer Grundschule aus Grevenbruch. Da haben ein paar Kinder gesagt, die haben dort ein Schulparlament, ein SchülerInnenparlament. Und dort haben die SchülerInnen beschlossen, dass sie etwas machen möchten. Dazu muss man sagen, dass Grundschule in NRW bedeutet erst bis ViertklässlerInnen, also wirklich kleine Kinder. Die haben beschlossen, dass sie etwas tun möchten für die Kinder aus der Ukraine und haben einen Flohmarkt organisiert. Sie haben Fußballtrainings angeboten, kostenpflichtige. Sie haben Unkraut gejätet und Geld eingenommen, auch von den Eltern, und haben so unglaubliche 12.200 Euro gesammelt, die sie jetzt ukrainischen Kindern zukommen lassen können. Und solche Nachrichten gibt es einfach so viele. Also zum Beispiel auch an der Schule meiner Tochter in Berlin haben wir auch einen Kuchenverkauf veranstaltet zusammen mit dem Förderverein und haben auch einfach, glaube ich, gut 1000 Euro eingenommen innerhalb von 3 Stunden. Und was ich da auch besonders cool fand tatsächlich oder schön und richtig und wichtig, dass das Geld an 2 verschiedene Organisationen gespendet wurde. Einerseits ganz konkret für akute Hilfe für Geflüchtete aus der Ukraine, aber auch an einen Verein, der sich für andere geflüchtete Menschen einsetzt, die aus anderen Krisen und Kriegsgebieten nach Deutschland gekommen sind. Ja, und das finde ich auch einfach gut, dass wir nicht vergessen, dass es auch Menschen gibt aus anderen Regionen, die hierher flüchten mussten.
Ja, ich finde das einen total wichtigen Punkt, weil wir natürlich irgendwie, es gibt weltweit so viele Kriege, Krisen und auch geflüchtete Menschen, die auch in Deutschland weiterhin unsere Unterstützung brauchen. Und das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir jetzt uns darauf auch, dass wir das nicht vergessen und uns auch darauf irgendwie noch immer ja, unsere Unterstützung irgendwie hingeben. Zum Beispiel, was ich total krass fand, dass der Berliner Verein Moabit hilft, habe ich gelesen, dass die, also es ist ein extremes Beispiel von Rassismus, dass die nämlich zum Beispiel bei manchen Spenden in der Betreffzeile dann so Aufforderungen haben, dass es nur für Weiße sein soll, nur für echte Ukrainer, in Anführungsstrichen, beides natürlich, und die überweisen es dann wieder zurück an die Spendenden, weil das natürlich absolut schrecklich ist, wenn Menschen mit so einem Gedanken quasi jetzt dahin spenden, wo es eben die aus einem rassistischen Motiv heraus die richtigen quasi in Anführungsstrichen wären, die das Geld bekommen. Und deswegen, ich finde es umso wichtiger, gerade jetzt zu sagen, hey, es ist total schrecklich, was in der Ukraine passiert, aber wir dürfen darüber nicht vergessen, dass es auch ganz viele andere Menschen gibt, die unsere Unterstützung brauchen. Und ja, also das finde ich immer so ein bisschen, das ist so vielleicht dieser blöde Beigeschmack daran, dass man sagt, jetzt ist die Unterstützung super groß, weil es sehr nah ist, weil es eben, ja, vielleicht vornehmlich erstmal weiße Menschen quasi sind, die davon betroffen sind, obwohl natürlich in der Ukraine auch geflüchtet auf Color jetzt hier ankommen und so weiter, die dann wiederum Rassismus erfahren an den Grenzen, das ist ja auch leider der Fall. Ja, das ist so ein bisschen eine Side Note, eine nicht so schöne quasi.
Ja, total. Eine weitere unschöne Side Note ist ja auch, dass viele Frauen und Kinder, die jetzt auf der Flucht sind, in die Fänge von MenschenhändlerInnen geraten können und Opfer von sexuellem Übergriff werden können. Und da gibt es eine Initiative, die gibt es schon länger, oder eine Unterkunftsmöglichkeit, die heißt Host a Sister. Und das war eigentlich jetzt einige Jahre sowas wie Couchsurfing, aber nur für Frauen. Also eine kostenlose Plattform, wo man Unterkünfte findet. Jetzt für reisende Personen, nicht unbedingt für geflüchtete Personen. Und die haben jetzt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ihre Türen geöffnet sozusagen für geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine, so dass sie definitiv in sichere Unterkünfte kommen können. Und das fand ich einfach ein schönes Beispiel, dass man da so eine Struktur schafft oder eine Struktur zur Verfügung stellt, die höchstwahrscheinlich sicherer ist für die Menschen, die auf der Flucht sind.
Total wichtig. Wir haben auch einen Artikel, so einen Überblicksartikel beim Enorm-Magazin auf unserer Website, wie man jetzt quasi die Ukraine und UkrainerInnen unterstützen kann. Und da gibt es auch nochmal extra einen großen Absatz dazu, wie man gerade marginalisierte Gruppen jetzt irgendwie supporten kann, sei es eben Frauen, aber auch Kinder. Ja, wie gerade auch erwähnt, Geflüchtete of Color oder behinderte Geflüchtete, jüdische, muslimische, Sintize, Romja. Also es gibt ja sehr viele Gruppen, die marginalisiert sind, gerade jetzt nochmal härter getroffen werden von diesem Krieg. Und ja, da ist zum Beispiel auch das Netzwerk, das du gerade erwähnt hattest, wird da verlinkt, oder auch verschiedene Optionen, wie man psychologische Unterstützung sich holen kann, also sich selbst jetzt quasi, aber auch gerade natürlich für Menschen, die geflohen sind, Krisenchats, die kostenlose, also das ist eine Initiative, die nennt sich krisenchat.de, die kostenlos psychologische Beratungen anbietet und ja, gerade eben auf der Suche auch waren schon seit einer Weile nach russisch und ukrainisch sprechenden PsychologInnen oder die Mental Health App Nino Health, die das jetzt auch gerade kostenlos anbietet. Und ja, dort sind viele weitere Dinge verlinkt, die sehr, sehr hilfreich sind, wenn man sich eben engagieren möchte, wo das gebündelt eben ist oder wo man sich auch informieren kann. Einfach, das ist ja auch super wichtig, dass wir uns jetzt irgendwie weiterhin informieren, gute Informationsquellen haben. Genau. Und wie man auch vielleicht russische, unabhängige Medien noch unterstützen kann oder ukrainische Medien unterstützen kann.
Apropos Medien. In Deutschland haben einige Medienhäuser ihr Angebot erweitert. Und zwar für ukrainisch und oder russisch sprechende Menschen. Unter anderem für Kinder, ich finde es großartig, gibt es die Sendung mit der Maus, die Sachgeschichten der Sendung mit der Maus jetzt neuerdings auch auf Ukrainisch. Die haben, also die Sendung mit der Maus gab es schon vorher in verschiedenen Sprachen tatsächlich. Ich finde, die sind sowieso so PionierInnen, was das angeht. Und ja, eben die Maus kann man jetzt auf Ukrainisch schauen. Oder es gibt dann bei der ARD gibt's die Ukraine Kids. Das ist ein eigener Bereich für Kinder in ukrainischer Sprache. Dort gibt es Schon das Schaf zum Beispiel, aber auch sowas wie Deutsch lernen mit Socke. Es gibt ja durchaus sehr, sehr viele Kinder, die jetzt hier in Deutschland sind. Viele davon gehen weiterhin remote zur Schule, was ich auch unglaublich beeindruckend finde. Und zwar in ihren ukrainischen Unterricht, weil es sehr viele Lehrkräfte gibt, die nach wie vor unterrichten. Aber viele können vielleicht solchen Unterricht nicht mehr folgen. Und dann finde ich solche Angebote einfach ja, wahnsinnig wertvoll, dass es sowas gibt, vor allem auch für Kinder. Dann Funk, das Online-Angebot von ZDF und ARD, hat auch etwas gestartet, nämlich How to Deutschland, einen eigenen Instagram-Kanal für Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Auch eine super Sache, wie ich finde. Oder der Fernsehsender RTL und NTV, die wollen ab sofort Nachrichten in ukrainischer Sprache bringen. Und was ich auch besonders beeindruckend finde, das Katapult-Magazin hat Anfang März, glaube ich, 15 ukrainische JournalistInnen eingestellt, die einen eigenen Twitter-Kanal bespielen.
Ich hatte auch noch Anfang März eine Meldung, fand ich auch ja total krass, weil ich darüber auch gar nicht so bisher nachgedacht hatte, wie wichtig das gerade in so einer Kriegssituation ist, dass die britische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die BBC, dass die jetzt einen Kurzwellenradiosender eingerichtet haben, um täglich eben 4 Stunden diese Kurzwellensendungen auf Englisch in die Ukraine zu schicken. Und das gab es schon mal, das haben sie jetzt wieder aufgenommen, weil damals dann auch die russischen Streitkräfte begonnen hatten, gezielt Kommunikationseinrichtungen in der Ukraine anzugreifen. Und deswegen ist die Kurzwellensendungen sind halt so wichtig, weil sie auch sehr hohe, sehr weite Entfernungen überwinden können und eben nicht gehackt werden kann, wohl nicht bombardiert oder anderweitig zerstört werden, weil es eben von außerhalb der Ukraine, von weit außerhalb der Ukraine gesendet wird. Und das eben dann anders ist als bei Mobilfunk oder Satelliten, die man irgendwie angreifen kann. Und dann braucht man halt natürlich diese Kurzwellengeräte, die aber relativ günstig sind und wohl noch zumindest so die Idee, dass es dann in ukrainischen Familien schon noch diese Kurzwellengeräte gibt, die vielleicht schon älter sind oder so, um sich dann weiterhin zu informieren und im Kampf gegen diese Desinformation irgendwie auch weiterhin ja up to date bleiben zu können. Und das ist eben ja wichtig.
Ja, du erwähnst die Desinformation. Ich bin jetzt nicht auf dem neuesten Stand, weil das wurde ja dann irgendwann geblockt, aber viele haben das vielleicht schon gehört. Ganz am Anfang des Angriffskrieges haben Menschen auf Google Maps russische Restaurants und Kulturhäuser bewertet. Und also haben sie eben eigentlich nicht bewertet, haben aber in dieser Bewertfunktion Informationen geliefert über den Krieg, weil ja viele Menschen in Russland gar nicht sich darüber informieren können, was tatsächlich vor Ort passiert. Und so hat einfach die Zivilgesellschaft dieses Tool von Google Maps quasi gehackt für sich und für die tatsächlichen Informationen, also für wahrhaftige Informationen, fand ich auch sehr geschickt.
Ja, ich finde eher aus diesem Tech-Bereich, das sind total viele auch Initiativen, die richtig wichtig gerade sind, glaube ich. Zum Beispiel sehr bekannt mittlerweile sind ja die zwei ukrainischen Tech-Unternehmer, die mittlerweile in Berlin leben, Ivan Kuchachi und Nikita Ovechik, die die Plattform UA Talents gestartet hatten, um eben Jobs an geflüchtete Menschen hierzulande, aber auch Menschen in der Ukraine zu vermitteln und da ihr Tech-Knowledge und so gebündelt haben quasi, weil auch mal zu den Zahlen, aktueller Stand ist, dass wirklich über 300.000 Menschen aus der Ukraine jetzt in Deutschland angekommen, hierher geflohen sind. Und also diese Menschen natürlich auch Arbeit suchen und das ist ja auch wichtig, da jetzt irgendwie Angebote zu schaffen, Jobportale. Es gibt zum Beispiel auch extra ein Jobportal für Medienschaffende, die in der Kultur-, Filmlandschaft, aber auch schon als JournalistInnen arbeiten könnten oder können. Und also auf verschiedenen Sprachen gibt es dann newstart.media, ein Jobportal eben, das von Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften ist, also sei es von ARD oder bis hin zu Deutschen Journalistenverband, die da wirklich über 40.000 Stellen auch schon gelistet hatten. Und verschiedene Plattformen, Netzwerk JobAid Ukraine gibt es oder es gibt von der Industrie- und Handelskammer in Deutschland einen Leitfaden, Da wird dann für Unternehmen nochmal gelistet, was man beachten muss, wenn man Geflüchtete ausbildet, einstellen möchte. Das ist aber auch nochmal an der Stelle wichtig. Das gilt natürlich, diese ganzen Angebote jetzt oder dieser Leitfaden, der ist natürlich auch wichtig für Geflüchtete aus anderen Ländern, Syrien, Afghanistan und so weiter, die ja auch weiterhin eben Solidarität von uns brauchen und auch auf ja, Jobs suchen. Genau, an dem Punkt, was ich extrem toll finde einerseits, aber auch krass, dass es jetzt das erste Mal passiert ist, ist, dass es diese sogenannte Massenzustromsrichtlinie der EU gibt, jetzt aktiviert wurde, das erste Mal. Und das bedeutet, dass wer jetzt aus der Ukraine hier geflohen ist, bekommt automatisch Zugang zu Sozialleistungen, zum Bildungssystem, eben auch zum Arbeitsmarkt. Und dass eben pauschal diese Arbeitserlaubnis bekommen, Geflüchtete aus der Ukraine von Ausländerbehörden in Deutschland. Und eben nicht nur erstmal das Jobangebot vorweisen müssen. Und es war natürlich im Vergleich zu 2015, als sehr viele SyrerInnen oder auch überhaupt die ganze Zeit jetzt, wo man monatelang warten musste auf Asylstatus, Arbeitserlaubnis, geht es jetzt eben wesentlich schneller. Ist EU-weit vereinfacht worden.
Aber nur für die Menschen aus der Ukraine tatsächlich, ne?
Genau, und das ist jetzt eben das Problem daran. Und ich denke mir auch, ja, wir müssen eigentlich weiter das Thema viel größer denken und viel, viel grundsätzlicher angehen und jetzt nicht nur aktuell für diese Menschen, ja.
Ja, absolut. Ich möchte noch an etwas anknüpfen, was du gesagt hast. Du hast ja über die Jobs gesprochen und die Jobplattformen, wenn ich es sagen könnte. Es gibt ja eine Jobgruppe, die man vielleicht nicht so krass auf dem Schirm hat, aber professionelle SportlerInnen, professionelle AthletInnen, die ja durchaus ständig trainieren müssen, um überhaupt ihren Stand halten zu können oder um sich zu verbessern. Und da gibt es ein paar Angebote. Zum Beispiel hat der erste FC Köln ukrainische FußballerInnen nicht aufgenommen, aber stellt ihnen Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung. Also so, dass sie einfach weiter trainieren können. Und so kommen die FußballerInnen des FC Krüpwas, die können nun in Sicherheit beim ersten FC Köln trainieren. Und eine Stiftung will jetzt dabei helfen, das ganze Team nach Deutschland zu bringen. Auch Borussia Dortmund bietet zumindest zwei geflüchteten Fußballern aus der Ukraine die Möglichkeit, am Training teilzunehmen. Auch in dem Zusammenhang vielleicht zu erwähnen, was ProfisportlerInnen angeht. Es gibt einen Solidaritätsfonds für die Olympische Gemeinschaft der Ukraine. Und dort sind jetzt schon mehr als 2 Millionen US-Dollar zusammengekommen, um eben die ganzen Profiathletinnen aus der Ukraine zu unterstützen, ihnen Trainingsmöglichkeiten zu bieten, einfach so, dass sie ihrem Job, nämlich ihrer Sportart, weiterhin nachgehen können.
Ach, wie toll. Ja, das sind echt super, super Initiativen.
Und vielleicht, wenn wir schon beim Sport sind, habe ich zwei Sachen gefunden, die ich auch einfach sehr schön fand für Kinder. Und zwar in Stuttgart gibt es kostenlose Ballettstunden für ukrainische Kinder. Und zwar von einer russischen Balletttänzerin. Und das finde ich einfach auch ein schönes Zeichen, zu sagen, hey, guck, wir sind nicht verfeindet. Da ist ein Despot, der diesen Krieg führt. Und ich als russische Person habe nichts damit zu tun und ich will euch ukrainische Kinder unterstützen und biete euch Ballettstunden an, kostenlos.
Ja, ach, sehr toll. Und wenn ihr selber nochmal gucken möchtet, wo ihr jetzt gezielt irgendwas tun könnt, ich finde wirklich, unser Artikel ist ein echt guter Überblick beim Enorm Magazin, wo man eben, ja, sei es jetzt irgendwie, man will Sachspenden, aber auch sich irgendwie engagieren im Notunterkünft, Übersetzungen kann man anbieten oder was auch immer, Fahrdienste. Also es gibt ja ganz, ganz viele Optionen. Da könnt ihr nochmal gucken. Da sind sehr, sehr viele Links drin, die wir jetzt nicht extra alle erwähnen können, aber die da übersichtlich aufbereitet sind.
Wir könnten, wie gesagt, noch stundenlang weitere Initiativen und Menschen aufzählen, aber das meiste von all dem packen wir euch in die Shownotes. Danke, Astrid.
Vielen Dank, Bianca.
Good News, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.